Ja, die provokante Frage ist natürlich eine Frage, die nach einer Antwort oder eine Antwort erwarten lässt. Ich werde wahrscheinlich ein paar Fragezeichen mehr hinterlassen, als ich Antworten liefern kann. Aber trotzdem ist es der Titel meines Referats und ich werde es mit einer Geschichte beginnen. Vielleicht ist sie eh bekannt. Und zwar lautet sie das Wetter. Zwei Indianer gehen zu ihrem Medizinmann und fragen, kannst du uns sagen, wie in diesem Jahr der Winter werden wird? Der Medizinmann wirft, wie das halt bei den Medizinmännern so üblich ist, einen Haufen kleiner Steinchen auf den Boden und sagt, das wird ein kalter Winter, sammelt viel Holz zum Heizen. Am nächsten Tag kommen noch ein paar Indianer und fragen das Gleiche und auch ihnen sagt er, bitte sammelt viel Holz. Auch von anderen Stämmen kommen die Indianer und immer wieder sagt er dasselbe, sammelt Holz. Aber ganz sicher ist sich der Medizinmann nicht. Er denkt sich, sicherheitshalber frage ich jetzt noch beim meteorologischen Dienst an, ob das auch stimmt, was ich hier gesagt habe. Gut, das tut er, geht zum Telefon, ruft an und spricht dort mit einem zuständigen Experten und sagt, können Sie mir bitte sagen, wie in diesem Jahr der Winter werden wird? Und der freundliche Herr vom Wetteramt sagt dann, das wird ein harter Winter werden. Und auf die Frage des Medizinmanns, woher wissen Sie das, sagt er, die Indianer sammeln viel Holz, nämlich wie die Verrückten. Ja. Gut, mein Referat wird aus drei Teilen bestehen. Drei ist irgendwie so auch eine Frage der Dialektik, nicht? Die Widersprüche und das Ergebnis davon. Drum auch hier und es wird sich natürlich, weil mein Erfahrungsbereich jetzt konkret aus dem Bereich der Behindertenarbeit stammt, auch sehr stark darauf beziehen, aber ich denke mal, das Thema der Kundinnenzufriedenheit stellt sich ja auch für andere Berufsgruppen, egal, und ich komme aus dem Kinder- und Jugendbereich ursprünglich, auch dort natürlich massiv, aber auch in allen Bereichen, wo eben mit Menschen gearbeitet wird. Aber dennoch, zuerst einmal ein paar Aussagen vorweg, dann ein paar Spannungsfelder und dann drei Versuche, aus diesen Spannungsfeldern heraus eine Lösung zu finden. Gut, die erste Aussage, wir sind nicht die Erfinder der Kundinnenzufriedenheit, ist ja kein Geheimnis. Das heißt, wir haben ja konkrete Vorgaben, nach denen wir uns orientieren müssen. Das eine sind die Förderrichtlinien des Fonds Soziales Wien, die ja vorschreiben, sich damit zu beschäftigen regelmäßig. Das zweite ist, wir sind ein qualitätsmanagement-zertifiziertes Unternehmen und im Qualitätsmanagement, und der Herr Dr. Offermann wird das ja noch näher erläutern, ist das ein integrativer Bestandteil, die Kundinnenzufriedenheit zu erheben. Und letztlich gibt es ja auch seit dem Vorjahr Qualitätsstandards der Arbeit von Organisationen in der Behindertenarbeit gemeinsam entwickelt mit dem Dachverband und als Selbstverpflichtung der Organisationen festgelegt. Und auch dort gibt es das Thema Erhebung der Kundinnenzufriedenheit. Gut, das heißt, die Frage, ob wir es machen oder nicht, stellt sich nicht. Die Frage stellt sich nur, wie machen wir es? Die zweite Aussage, Kundinnenzufriedenheit ist eine Konstruktion. Ja. Denn Kundinnenzufriedenheit, so generell erhoben, sagt noch gar nichts über die Zufriedenheit einer Person aus und darüber, wie gut oder schlecht es dieser Person geht. Zweitens, Kundinnenzufriedenheit ist eine Konstruktion, weil sich die Frage stellt, welchen Nutzen hat die Erhebung der Kundinnenzufriedenheit für die Betroffenen? Was kann man damit tun, damit letztlich die Qualität, die Lebensqualität dieser Personen auch spürbar besser wird? Und drittens, Kundinnenzufriedenheit ist eine Konstruktion, weil es nur ein möglicher Weg ist, Arbeits- und Lebensqualität festzustellen und nicht der Weg schlechthin. Das vorweg. Ja. Gut, und das Dritte, was ich sagen wollte zum Thema Behindertenarbeit in Wien, und über Wien kann ich etwas sagen, über andere Bundesländer nicht. Behindertenarbeit in Wien hat gute Voraussetzungen. Behindertenarbeit in Wien hat ein recht gutes Finanzierungssystem und seit 30 Jahren hat sich hier in der Qualität viel getan. Aber Behindertenarbeit in Wien ist letztlich, wie jede Sozialarbeit, an die zur Verfügung gestellten Ressourcen gebunden. Wir arbeiten in einem Rahmen, der Qualität nur bedingt möglich macht und nicht so optimal, wie es ginge und nicht so optimal, wie es wahrscheinlich auch von betroffenen Vertreterinnen gewünscht wird. Das heißt, unsere Einrichtungen, speziell im vollbetreuten Wohnen, sind, wie es auch die Diskussion der letzten Wochen wieder zeigt, noch immer viel zu groß. Es gibt, abgesehen vom persönlichen Budget, das der Dr. Buchinger angesprochen hat, wenig politische Ansätze, diese institutionalisierte Form einer Wohngemeinschaft, auch wenn es schon im Vergleich zu den Heimen ein Riesenfortschritt ist, noch weiterzuentwickeln und die Wahlfreiheit für Personen zu ermöglichen, die schwerer behindert sind. Und Faktum ist auch heute noch, ein Mensch mit einer schwereren Behinderung kommt in Wien in eine Wohngemeinschaft mit Menschen, die er sich nicht ausgesucht hat, und er hat keine Chance, allein zu leben, auch wenn er sich das noch so sehr wünschen würde. Ich spreche nicht von den schon angesprochenen schwer geistig behinderten, nicht von den schwer körperbehinderten Menschen oder Menschen mit Sinnesbehinderungen, sondern von denen, die schwere Lernbehinderungen haben oder andere Behinderungsformen wie psychische Erkrankungen, die auch die Lebenserschwernisse so groß machen. Gut. Jetzt zu den Spannungsfeldern, die ich angesprochen habe, in denen wir arbeiten. Ich muss da ein bisschen blättern. Der Dr. Buchinger hat schon davon gesprochen, von diesem Wechsel vom Klienten zum Kunden. Wir diskutieren dieses Thema schon lang und alle, die im Raum Wien auch an der Entwicklung der Qualitätsstandards beteiligt waren, wissen, das ist ein Begriff, Klient, der natürlich nicht mehr das widerspiegeln darf, was es eigentlich auch heute noch ist, nämlich jemand, der in einer geschützten Einrichtung betreut wird und dort natürlich auch in einer gewissen Abhängigkeit von den betreuenden Organisationen ist. Aber natürlich ist diese Diskussion deswegen interessant, weil es neue Blickwinkel eröffnet. Und der Begriff Kundin, Kunde ist einer davon. Ein anderer wäre zum Beispiel Nutzer, Nutzerin einer Leistung, wo man sagen kann, da ist ganz klar, es wird etwas zur Verfügung gestellt und etwas genutzt. Aber, und das wäre ja noch viel spannender zu sagen, wie bindet man diese Person aktiv dort mit ein, wo es um eine stetige Veränderung im Sinne des Lernens geht. Das ist ja auch ein Anspruch, den wir haben. Dort, wo es nämlich auch manchmal sehr unangenehm und schmerzhaft werden kann, nämlich das zu verändern, was einen selbst ausmacht, und sei es nur vielleicht nicht so oft duschen gehen zu wollen, wie es die Betreuerinnen und Betreuer sagen, oder sei es damit konfrontiert zu werden, dass die Nachbarn sich darüber beschweren, dass der Körpergeruch unerträglich wird, und dann ist man damit konfrontiert, dass das, was man gerne so als Qualität seines Lebens bezeichnet, auch Reaktionen auslöst. Und dann geht es um Lernen. Und Lernen ist nicht ein Privileg der Professionisten. Lernen kann ausschließlich die betroffene Person und der Professionist kann ihn nur dabei unterstützen. Und somit ist ja eigentlich hier eine Koproduktion. Ja? Das heißt, der Mensch, der betreut wird, ist Koproduzent einer Leistung. Auch das ist eine mögliche Sichtweise. Und der Begriff Kunde wurde ja schon ausreichend erläutert. Nichtsdestotrotz ist auch hier in der soziologischen und sozialwissenschaftlichen Literatur ganz klar, dass der Begriff Kundin, Kunde nicht ganz zutreffend ist. Ein Grund ist zum Beispiel eben der schon genannte, dass der Kostenträger jemand anderer ist, das heißt also der Kunde nicht selbst für seine Leistung bezahlt. Ein anderer Grund ist, es gibt zu wenig Wahlmöglichkeiten, um den Kunden am Begriff tatsächlich wirksam werden zu lassen. Das heißt, weil jetzt ein ganz banales Beispiel, wenn ich mir ein Auto kaufen möchte und der eine Autohändler hat dieses Auto nicht, dann könnte ich einfach zum nächsten Autohändler gehen und schauen, ob ich es nicht dort bekomme. In Wien ist es noch immer so, aufgrund des Systems der Kontingentierung, dass man froh sein muss, überhaupt einen entsprechenden Platz für betreutes Wohnen zu finden. Und in der Regel bleibt man dort auch länger. weil man dann die Leute kennt, weil man das System kennt, weil es vertraut ist. Also auch in diesem Sinne ist natürlich der Begriff Kunde nur sehr bedingt nutzbar. Aber was er natürlich hat, und das ist unbestritten, es ist ganz wichtig, nämlich im Sinne einer strategischen Bedeutung, einer veränderten Haltung den Personen gegenüber. Und so kann ich sagen, für uns gilt, wir bemühen uns, unsere Klientinnen wie Kundinnen zu behandeln, ohne sie ausschließlich zu Kundinnen zu machen. Und dazu dient natürlich auch dieser Begriff der Kundinnenzufriedenheit. Aber im Wesentlichen versuchen wir, den Menschen zu sehen, der uns gegenübersteht. Und dann gibt es kaum mehr einen Unterschied. Ja. Da gibt es Menschen, die arbeiten und Menschen, die werden betreut. Aber es geht um den Menschen und die Begegnung mit dem Menschen. Das zweite Spannungsfeld, aus dem wir überhaupt nicht auskommen, das Ihnen wahrscheinlich allen vertraut ist, ist dieses Spannungsfeld einerseits im Sinne einer Lebensqualität, Menschen möglichst viel Selbstbestimmung zugestehen zu wollen und auch zu müssen. Das ist ja auch in der UN-Konvention ganz klar, dass dies ein zentraler Begriff für Lebensqualität von Menschen auch mit Behinderungen ist, aber nicht nur natürlich, für alle von uns. Andererseits aber sind wir sehr oft in der Situation, Verantwortung übernehmen zu müssen und Verantwortung übernehmen zu müssen bis hin zu ganz basalen Dingen. Und der Begriff der Selbstbestimmung wird auch hier sehr schnell in der gelebten Praxis zu einem Konstrukt, zu einem wohlgemeinten, sinnvollen Konstrukt, aber eben ein Konstrukt, weil in der Abwägung, in der täglichen Praxis dann oft das Schutzbedürfnis der Betreuten überwiegt. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen zum Beispiel den Artikel in der Presse gestern gelesen hat, der auch uns betrifft. Hier ist ein schönes Beispiel dafür, jetzt abgesehen von medialer Übertreibung vielleicht. Aber auch hier die Frage, wie geht es einem Menschen, der sich selbst nicht äußern kann, einem Menschen mit autistischer Wahrnehmungsstörung, der auch ein vermindertes Schmerzempfinden hat, wenn offensichtlich Körperverletzungen vorliegen? Und wie geht man damit um, wenn man nicht weiß, woher sie stammen? Gut, dieses Spannungsfeld Selbstbestimmung auf der einen Seite und Verantwortung übernehmen zu müssen und das Spannungsfeld von vorhin, das ich schon angesprochen habe, lernen müssen als selbstbestimmte Dienstleistung, ist das etwas, was so einfach auflösbar ist? Ja? Nämlich lernen müssen. Und wir haben ja in unseren Einrichtungen, die ja ursprünglich auch sich immer als sozialpädagogische Einrichtungen verstanden haben, zwar das Wort Pädagogik ein wenig verbannt, weil es im Sinne der Dienstleistungserbringung nicht mehr ganz passend erscheint, aber tatsächlich geht es natürlich darum, dass hier Entwicklung stattfindet und die wollen wir auch. Wir wollen eine gemeinsame Entwicklung und Entwicklung ist nicht immer nur ein erfreuliches Lernen. Entwicklung ist sehr oft auch ein schmerzlicher Prozess, den alle Betroffenen dann als Wechselwirkung in ihrer Arbeit auch massiv als Erschwernis empfinden. Ja, ich denke nur, ein ganz persönliches Beispiel, nicht jemand, der sehr gerne isst und eigentlich mit seinem Körpergewicht zunehmend Probleme bekommt, hat dann irgendwann einmal die Fragestellung, egal in welcher Form er sich damit konfrontiert, gebe ich hier meinem Lustempfinden nach, esse ich weiter so viel oder lerne ich, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, mit Ernährung umzugehen und fühle mich vielleicht dann auch wohler. Aber vielleicht, das weiß ich ja noch nicht. Dass mir das Essen schmeckt, das weiß ich sofort. Gut, und dann haben wir noch ein Spannungsfeld, das letzte, das ich hier anspreche. Das ist, dass wir hier im Sinne der Institution und im Sinne der Qualitätsanforderungen mit zwei Fragestellungen konfrontiert sind. Einerseits haben wir Menschen, besonders bei uns, die im Wohnbereich, wo wir im Wohnbereich tätig sind, die leben in einer Wohngemeinschaft, die leben in ihren Wohnungen und werden teilbetreut. Und Mitarbeiterinnen, die haben natürlich auch einen Qualitätsanspruch, aber dieser Qualitätsanspruch richtet sich auf einen Teil ihres Lebens, nämlich den Teil der Arbeit. Und daraus entstehen sehr oft Widersprüche. Und diese Widersprüche zwischen der eigenen Arbeitssituation und der Lebenssituation der von uns Betreuten sind auch Alltag. Alltag, wo wir dann nur fragen können, wie können wir hier das Instrument der Qualität ansetzen? Welche Qualität ist denn hier gemeint? Ja? Ist das hier die Qualität der Arbeitssituation oder die Qualität der Lebenssituation? Und ich möchte jetzt nicht idealistisch sagen, natürlich geht es in letzter Linie um die Lebensqualität der Betreuten. Natürlich ist es so. Aber im Alltag sind oft schwierige Entscheidungen zu treffen zwischen der Struktur und der Organisation der Arbeit und der Lebensqualität der Betroffenen. Gut, welches Instrument wäre jetzt nun geeignet, hier eine Aussage zu treffen, irgendwie mit diesen unterschiedlichsten Lebensinteressen, subjektiven Wahrnehmungen und Spannungsfeldern umzugehen? Die beteiligten Personen sind ja offensichtlich von einer besonderen Bedeutung, nämlich in dem Sinne, dass Qualität, nämlich die Lebensqualität, sowohl in der Arbeit als auch in ihrem Leben selbst eine entscheidende Rolle spielt. Also, die beteiligten Personen in diesem Sinne Kundinnen, drum eben auch Kundinnenzufriedenheit in ihrer ganzen Bandbreite, primär die betroffenen Personen, die von unserer Betreuungsleistung betroffenen Personen, aber natürlich auch die Mitarbeiterinnen zählen zu den Kundinnen. Es zählen zu den Kundinnen auch die externen Kundinnen, aber letztlich auch der Kostenträger. Wir haben uns entschlossen zu einer Fokussierung, die Mitarbeiterinnen auch als Mitarbeiterinnen zu bezeichnen und nicht hier primär als Kundinnen. Und es gibt eine eigene Untersuchung zur Mitarbeiterinnenzufriedenheit, die natürlich in diesen Gesamtprozess mit hineinfließt. Wir haben uns auch entschlossen, den Kostenträger nicht direkt in eine Erhebung mit einzubinden, weil wir darauf hoffen, die Rückmeldungen des Kostenträgers A, darüber zu kriegen, dass wir weiterhin Geld bekommen, also anerkannt werden als Einrichtungen, B, natürlich auch in den unmittelbaren Rückmeldungen aus den diversen Servicestellen des FSW. Gut, das heißt, unsere Kundinnenzufriedenheitserhebung richtet sich hauptsächlich an die beiden Kundinnenkreise von der Betreuungsleistung Betroffene und deren Vertreterinnen bzw. Nahestehende Gruppen wie Angehörige. Vertreterinnen im Sinne der gesetzlichen Vertretung, Sachwalterinnen. Gut, das wäre der eine Begriff, Kundinnen. Der andere Begriff, Zufriedenheit. Das ist ja auch so eine schwierige Sache mit der Zufriedenheit, wenn man uns selber denken und sagen, naja, wann bin ich denn schon zufrieden? Bin ich vielleicht erst zufrieden, wenn ich mit vielen Dingen nicht zufrieden sein kann? Aber immer wenn man sich diese schwierigen Fragen stellt, letztlich landet man bei einem Begriff, nämlich dem Begriff der Qualität und sagt, wenn etwas eine gewisse Qualität für mich hat, also wenn mein subjektives Empfinden von dem, was ich mir erwartet habe und dem, was ich jetzt auch spüre, wahrnehme, erlebe, zusammenpasst, dann sage ich, ja, jetzt bin ich zufrieden. Also wenn diese Qualität eintritt, dann kann man auch von einer Zufriedenheit sprechen. In diesem Sinne war der Versuch, auch den Begriff der Kundinnenzufriedenheit auch hier konkret auf die betreuten Personen zu beziehen und zu sagen, gut, ja, was wird erwartet, was bieten wir an, wie wird es erlebt? Und dann zu schauen, wie passt das zusammen? Gut, also so gesehen ist dieses Konstrukt Kundinnenzufriedenheit ein denkbar schlechtes Instrument, weil es viel zu viele Fragezeichen hinterlässt, aber, und hier im Sinne von Winston Churchill auch, das Beste, das wir kennen. Oder wir kennen kein besseres. Aber es kann nicht das Einzige sein, natürlich nicht. Um Qualität sichtbar zu machen und eine Weiterentwicklung eines Systems zu ermöglichen. Gut, jetzt waren wir schon bei der Kundinnenzufriedenheit an sich. Ich meine, ich hoffe, wir sind mal so weit klar, dass Kundinnenzufriedenheit erhebenswert ist. Die Frage bleibt jetzt natürlich nur, wie tut man das? Ja, und gerade in unserem Bereich, wo wir zum, zur Hälfte zumindest im vollbetreuten Wohnen mit Menschen zu tun haben, die selbst nicht das Wort ergreifen können und sagen können, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Sondern sie tun das durch ihr Verhalten. Sie tun es auch dadurch, dass sie manchmal Verhalten so zeigen, dass man weiß, hoppla, das stimmt gar nicht, was wir hier tun. Auch wenn wir da nicht immer etwas dran ändern können. Also da stellt sich die Frage, welches Instrumentarium verwendet man hier für die Erhebung, und auf der Suche danach haben wir drei Schritte hinter uns gebracht. Einer ist gar nicht spektakulär, den kennen wahrscheinlich viele von Ihnen, das ist diese sehr ehrgeizig und gut angelegte Untersuchung der Betreuungssituation im Wohnbereich in Wien durch Atempo Nueva. Ehrgeizig und anspruchsvoll angelegt, weil es im Sinne des Nutzerinnen, befragen Nutzerinnen oder evaluieren Nutzerinnen und ihr Angebot angelegt war. Die Schwächen waren dann oft auch in der Erhebung selbst vor Ort zu sehen, und das Ergebnis ist ja auch, soviel ich weiß, jetzt noch im Internet zu sehen. Aber nachdem der Fonds Soziales Wien dieses Erhebungsinstrument auch dann eingestellt hat, vielleicht auch aus Kostengründen, und wir natürlich auch im Sinne der QM ISO-Zertifizierung damit beschäftigt, was tun wir jetzt weiter. Und der zweite Schritt war der Versuch einer einfachen quantitativen Erhebung intern. Den wir 2008 durchgeführt. Ich werde sie hier kurz erwähnen, um dann erklären zu können, wieso wir dann einen Schritt in eine andere Richtung gegangen sind. Im Prinzip waren die Fragestellungen ganz einfach, ja, nämlich zwei. Ich bin mit der Unterstützung durch die Betreuerinnen und Betreuer zufrieden, eher unzufrieden und unzufrieden. Und im zweiten Teil, ich bin zufrieden damit, wie viel ich mitbestimmen darf. In diesen Bereichen, jeweils direkt aufeinander bezogen. Ja, eher nein. Ja. Angelegt war die ganze Geschichte so, dass die Bezugsbetreuerinnen parallel dazu den gleichen Fragebogen bekamen, inhaltlich mit der gleichen Fragestellung, ein bisschen anders formuliert. Und dann haben wir gesagt, bitte, liebe Bezugsbetreuerinnen, in eurer Sichtweise, wissend, dass das subjektiv ist, füllt einmal im Sinne der Betroffenen diesen Fragebogen aus. A. Bitte, liebe von uns Betreuten, in diesem Sinne Kundinnen, soweit ihr in der Lage seid, füllt diesen Fragebogen aus. Dort, wo ihr nicht in der Lage seid, bitte fragt einen anderen Betreuer, eine andere Betreuerin, wenn geht, die Wohngemeinschaftsleiterin, weil hier unserer Meinung nach mehr Objektivität aus der Distanz möglich ist, euch dabei zu unterstützen. Oder jemanden ganz Fremden, natürlich. Und dann haben wir diese Fragebögen eingesammelt. Sie waren bezogen auf im vollbetreuten Wohnen. Ich muss das jetzt deswegen dazu sagen, wir haben das gleiche auch im Teilbetreuten gemacht. Ich habe hier exemplarisch einfach nur ein Beispiel aus dem Vollbetreuten genommen. A, weil es die Problematik besser aufzeigt, die da drin steckt. Und B, weil es der größere Bereich bei uns ist, rein von den Personen her. Und zwar haben wir gefragt im Bereich der alltäglichen Lebensführung, also da, wo es um die alltagspraktischen Tätigkeiten geht, dort, wo es darum geht, jemanden individuell bei der Basisversorgung zu unterstützen, wie er zufrieden ist mit der Unterstützung in der Gestaltung sozialer Beziehungen, bei der Teilnahme am kulturellen Leben, Kommunikation und Orientierung, emotionale, psychische Entwicklung, Gesundheitsförderung und Erhaltung und ganz allgemein die Frage, naja, und wie geht's dir denn jetzt eigentlich? Ja? Hast du das Gefühl, es geht dir gut hier? Ja, ist auch kein Geheimnis, die ersten sieben Lebensbereiche sind aus der von Heidrun Metzler in Tübingen entwickelten Hilfebedarfserhebung abgeleitet, weil die in anderen Bereichen unserer Planungsarbeit eine zentrale Rolle spielt. Und drum kommen sie auch hier wieder vor. Aber sie decken unserer Meinung nach recht gut unseren gesamten Leistungsbereich ab. Gut. Die Ergebnisse. Vollbetreutes Wohnen 2008, nur ganz kurz, weil weil ich es ganz spannend finde. Das waren die Bezugsbetreuerinnen, das waren 65 für ihre Betreuten und hier die Bewohnerinnen im Vergleich dazu. Man sieht diese blauen, lilanen Balken unten, also die größten waren also die mit ja, wir sind zufrieden oder ja, wir glauben, unsere Bezugsklientinnen sind zufrieden. Und zwar jeweils A und B. A immer mit der Dienstleistung, B mit der Möglichkeit, auch selbst mitzuentscheiden, wie sie passiert und was genau passiert. Und hier eben diese Lebensbereiche. Mir geht es jetzt gar nicht darum, das genau zu analysieren, sondern es soll nur zeigen, im Wesentlichen waren unsere Erwartungen eigentlich ganz offen, wie wird denn da ein Vergleich ausschauen. Es hat sich gezeigt, dass die Einschätzung der Bezugsbetreuerinnen im Vergleich zu der Einschätzung durch die Bewohnerinnen und Bewohner gar nicht arg divergieren. Natürlich, eine Erwartung hat sich hier erfüllt. Wir wollten natürlich hören, eigentlich sind sie eh ganz zufrieden mit dem, was wir tun. Ja, das könnte man hier schön ablesen. Wir haben uns natürlich auch gefreut, dass es nicht schlechter ausgefallen ist. Was man sieht, ist halt schon, dass die Bewohnerinnen irgendwie dazu tendieren, eher zu sagen, ja, passt oder passt nicht. Die Betreuerinnen haben da ein bisschen mehr differenziert zwischen zufrieden, eher zufrieden und eher unzufrieden. Gut. Tendenziell sieht man auch an einer zweiten kurzen Auswertung, nämlich die Mitbestimmung und die Betreuung betreffend. Auch hier wieder Bezugsbetreuerinnen und Bewohnerinnen. Abgesehen von dieser schon angesprochenen Unterschiedlichkeit in der Gesamtbeurteilung mit zufrieden und eher zufrieden, sieht man, die Möglichkeiten zur Mitbestimmung werden eindeutig immer schlechter eingeschätzt als die Zufriedenheit mit der Dienstleistungserbringung. Also das war ja für mich und auch dann letztlich für uns als Organisation das signifikanteste Ergebnis, nämlich zu sagen, da ist eindeutig etwas zu tun. Ja, und wir haben auch versucht, das dann in den Jahresthemen 2009 und 2010 ein bisschen umzusetzen und sind jetzt gerade dabei zu sagen, welche Möglichkeiten, welche Mitbestimmungsmöglichkeiten können wir in den betreffenden Wohngemeinschaften einführen, die auch adäquat sind. Ja? Ich meine, wir hätten gerne eine Bewohnervertretung, wir würden sie auch entsprechend unterstützen. Das Problem ist, die möglicherweise die Fähigkeiten hätten, weil sie halt einfach die sprachlichen Möglichkeiten haben oder auch die sozialen, die zeigen wenig Interesse und die, die möglicherweise Interesse hätten, da wird schon schwer, ihnen zu vermitteln, worum es geht. Nichtsdestotrotz versuchen wir halt jetzt auf ganz kleinen Ebenen diese Mitbestimmungsmöglichkeit und wenn sie auch nur heißt, wir treffen uns einmal am Tag gemeinsam, wer Interesse hat und versuchen einmal zu schauen, was bringt der nächste Tag. Egal was es ist, ja, ob es das Essen ist oder die Unternehmungen, die sich für den nächsten Tag bieten. Das ist so der einfachste Ansatz hier, der tatsächlich jetzt auch einmal in Einrichtungen praktiziert wird, wo wir vermutet hätten, das wird überhaupt schwierig werden. Und was ich gehört habe, der Leiter sitzt auch hier von dieser Einrichtung, sind die Erfahrungen sehr gut. Gut. Ja. Noch einmal kurz zusammengefasst, positiv. Positiv war, es geht schnell, es ist eine schlanke Erhebungsform, man kann sie rein intern durchführen und man hat relativ rasch ein Ergebnis. Und wer dann noch ein bisschen mit Excel arbeiten kann, der hat auch schöne Diagramme zum Herzeigen. Der Handlungsbedarf wird sichtbar, das schon. Aber die Kritik, es ist eine Selbstbewertung der Betreuerinnen, ist so auch ihrer eigenen Arbeit und damit natürlich fragwürdig. Über die Assistenzleistung beim Ausfüllen gibt es natürlich eine Einflussnahme. Damit ist auch hier die Brauchbarkeit in Frage gestellt. Und es ist eine systemimmanente Betrachtung. Wir haben selber angeschaut, was passiert. Und natürlich mit der Brille, ein bisschen Kritik ist gut, aber wir würden uns schon freuen, wenn die Arbeit so gut bewertet wird, wie wir sie gerne hätten. Gut. Und dann, Maßnahmen sind auch nicht direkt ableitbar. Ja, man kann jetzt versuchen, sich die Zahlen anzuschauen und zu interpretieren, aber der nächste Schritt, was tun wir jetzt, ist hier überhaupt nicht ableitbar und das bleibt doch in der Individualität fragwürdig. Gut, dann waren wir bei dem Punkt zu sagen, wir wollen es einmal ganz anders probieren. Und dann versucht also auch die Kritik von Volker Schönwiese, der sich schon Ende der 90er Jahre geäußert hat, nämlich in der Form, zwischen die Forschungspartner Untersucher und Untersuchter wird als Mittel zur Distanz wie eine Mauer oder besser wie ein Einwegspiegel das scheinbar Objektivität erzeugende Forschungsinstrumentarium gerückt. Es fehlt der üblichen empirischen Forschung wahrlich nicht an Methoden, Distanz herzustellen. Es fehlen ihr aber die Ansätze, Nähe herzustellen und zu reflektieren. So gut, ein ganz anderer Ansatz. Wir versuchen es mit einer qualitativen Studie. Also es darum geht, qualitative Aussagen zu einem bestimmten Thema zu machen. Die zentrale Fragestellung war natürlich, abgeleitet oder von unseren Erwartungen abgeleitet, wie zufrieden sind die Klientinnen mit dem Betreuungsangebot ihrer Lebensqualität. Entschuldigung, mit dem Betreuungsangebot und ihrer Lebensqualität. Grundlegende Prinzipien waren eine qualitative Sozialforschung im Gegensatz zur quantitativen mit dem Prinzip der Intersubjektivität. Und ich zitiere jetzt hier den Soziologen, der sie durchgeführt hat, zu dem wir uns auch entschieden haben, weil wir gesagt haben, wir wollen, im Gegensatz zu vorher, einen externen Beobachter, der keinen Blickwinkel aus der Perspektive eines Professionisten hat, sondern ein Soziologe ist, der schon Erfahrung in der Feldforschung hat, aber in anderen Bereichen und nicht sozusagen mit den Begriffen und den Instrumentarien der Sozialarbeit an das herangeht, sondern einfach versucht, sich einmal dem Thema relativ unbefangen zu stellen. Und in diesem Sinne eben auch sein Ansatz und das Zitat aus seiner Studie, Intersubjektivität ersetzt in der qualitativen Sozialforschung den Begriff der Objektivität, der im Zusammenhang mit der Interpretation von sozialen Handlungen lediglich eine Scheinobjektivität sein kann. Intersubjektivität bedeutet, dass es für bestimmte soziale Zusammenhänge ähnliche bis gleichlautende subjektive Aussagen gibt, sodass dann für die Teilnehmerinnen der jeweiligen Gruppe diese als typische Handlungen erkannt werden. Gut, und das hat er auch versucht. Und zwar mit dem methodischen Ansatz der teilnehmenden Beobachtung. Also einfach reinzugehen und zu sagen, ja, ich schaue mir das über lange Strecken einfach als teilnehmender Beobachter an. Verleugne dabei aber nicht, dass ich als Mensch anwesend bin, sondern gehe hinein in die Situation, gehe hinein in das System, führe auch sogenannte eroepische Gespräche. Das war auch mir vorher ein unbekannter Begriff, darum auch hier wieder ein Zitat aus dieser Studie, beziehungsweise eigentlich von Roland Girtler, wahrscheinlich eh bekannt, auch ein Wiener Sozialforscher aus dem Jahr 2001. Ein eroepisches Gespräch ist ein Gespräch, bei dem es um Erzählungen und Geschichten geht, die sich so ziemlich auf alles einer Kultur oder einer Gruppe beziehen können. Dabei ist es nicht bloß der Forscher, der die Fragen stellt, sondern auch der Gesprächspartner, also der, über dessen Kultur ich etwas erfahren will. Vom üblichen Interview unterscheidet sich dieses Gespräch dadurch, dass die Beziehung zwischen den beiden Forscher und Forschungssubjekt durch das Prinzip der Gleichheit bestimmt ist, während beim Interview der Interviewer geradezu als Verhörender erscheint. Ja, und das Zweite war wichtig, auch lange durchgehende Beobachtungssequenzen. Weil nicht mit einer kurzen Beobachtung hier das Auslangen gefunden werden kann. Konrad Hofer war über weite Strecken, mal in der Früh, am Nachmittag, am Wochenende, in allen unseren Einrichtungen und war dann, und er wird das in seinem Referat wahrscheinlich auch noch erzählen, wie übrigens auch die Ergebnisse dieser Studie, die verrate ich jetzt nicht. Und war dann auch schon bei allen Beteiligten so bekannt mit allen Facetten von, jetzt kommt er schon wieder und ist lästig, und bis hin zu, jö, da ist wer, mit dem könnte ich jetzt endlich was machen, wofür die anderen nie Zeit haben. Also mit all den Facetten war er halt einfach schon ein kurzer Teil einer Einrichtung. Abgeleitet aus der Lebensqualitätsstudie von Monika Seifert aus dem Jahr 2003, die einzige vergleichbare Art des Zugangs, obwohl methodisch in keinster Weise gleichzusetzen, hat er diese Parameter angeschaut. Die Parameter physisches Wohlbefinden, soziales Wohlbefinden, materielles Wohlbefinden, aktivitätsbezogenes und emotionales Wohlbefinden. Sie finden in dieser Kurzfassung der Studie auch eine kurze Erläuterung dazu. Ich sehe, wie spät es ist und kann daher meine Erläuterung jetzt gar nicht mehr fertig machen zu diesen einzelnen Bereichen. Aber wie gesagt, Konrad Hofer kommt eh noch selber zu Wort und ich hoffe, dass er darauf noch ein wenig eingehen kann. Nur zum Titel der Studie, den Sie ja jetzt alle in der Hand haben, weil Sie sich gedacht haben, na, da schaue ich jetzt einmal hinein. Er heißt Im Himmel mit den Engeln schmusen. Gut, klingt einmal sehr lyrisch, hat uns auch gefallen. Bis wir dann einmal nachgefragt haben, ja, wie kommen Sie denn, oder wie kommst du, wir sind ja bei du mit dem Konrad, wie kommst du denn zu diesem Titel? Ja. Und wie man auch nachlesen kann, es hat sozusagen zwei Wurzeln. Die eine Wurzel ist eine ganz praktische, so wie bei uns im Alltag halt das ist. Ein Bewohner hatte aufgrund von, von einem Verhalten, das eigentlich nicht okay war für seine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, ein schlechtes Gewissen, und aufgrund seiner katholischen Sozialisation hatte er die Befürchtung, aufgrund dieses Schlimmseins, ja, so wie er das ausgedrückt hat, nicht in den Himmel kommen zu können. Ja, und hat dann also an Konrad die Frage gestellt, wie wird das sein, komme ich jetzt in den Himmel oder nicht? Es wird mir nämlich so leid tun, nicht in den Himmel zu kommen, weil dann könnte ich dort nicht mit den Engeln schmusen. Das zweite und für uns wesentlich relevantere Thema zu diesem Punkt ist natürlich, viele Lebensbereiche sind in unseren Einrichtungen schwer so umzusetzen, wie man sie unter dem Prinzip der Normalisierung vielleicht verstehen könnte. Also ein erfülltes Sexualleben, das werden wenige Bewohnerinnen und Bewohner tatsächlich in einer Form erleben können, so wie wir das auch kennen. Es gibt viele Bemühungen in diese Richtung, aber letztlich bleibt es dann doch bei diesem von dem einen Bewohner so klar ausgedrückten Wunsch, dann wenigstens im Jenseits, würde ich gerne mit den Engeln schmusen. Hier haben wir natürlich einen Handlungsbedarf, den haben wir auch schon aufgegriffen, wenn auch noch nicht ganz umgesetzt. Dieser Bewohner zumindest hat die Möglichkeit, jetzt auch schon auf Erden zu schmusen, nicht nur mit den Engeln. Positive Erfahrungen ganz kurz, nur ist die Integration des Beobachters in das Alltagsgeschehen vermittelt wirklich eine menschliche Perspektive. Ja? Also es ist hier keine Distanz, keine Mauer. Die Nähe zur Lebensrealität der Betroffenen spiegelt sich auch in seinen Beobachtungsprotokollen wider und bietet uns ein gutes Bild davon, wie Leben denn dort in diesen Einrichtungen so ausschaut. Also insofern ist eine Annäherung an ein System subjektiver Wahrnehmungen auf diesem Weg möglich. Die Kritik: ist es eine Rekonstruktion einer gelebten Wirklichkeit oder doch wieder nur eine Konstruktion, nämlich diesmal die Konstruktion eines Soziologen, der daraus einen Text macht, den wir lesen und uns was ausdenken, was dann mit dem, was dort vor Ort stattfindet, nur mehr bedingt zu tun hat. Die Frage wird auch mit diesem qualitativen Zugang nicht beantwortbar. Das Problem der Interpretation bleibt, ja, wer weiß schon, was jemand anderer denkt und fühlt und wie er die Welt wahrnimmt, umso mehr, wenn es Personen sind, die sich verbal dazu nicht äußern können. Wie interpretiere ich jetzt bestimmtes Verhalten? Was schließe ich daraus in Bezug auf Lebensqualität und Zufriedenheit? Und Was sicher schwer wird, ist die Wiederholbarkeit. Herr Konrad ist einmal unbefangen hineingegangen, er wird es kein zweites Mal tun können. Und die Frage ist, wie wiederholt man eine Studie mit ähnlichen Ansprüchen? Ja, jetzt beinahe das Ende. Und ich habe gesagt, ich möchte noch ein paar Fragezeichen hinterlassen. Ich habe noch ein Bild zum Abschluss. Ich hoffe, es kommt auch so an. Ich habe mir das nicht auf der Projektion hier angesehen. Ich lese den Text noch dazu vor. Er stammt von Herrn Wester aus dem Jahr 2002, ein Biochemiker, Biophysiker, der sich mit dem Problem des Lernens, der Entwicklung von Systemen und Menschen beschäftigt hat. Und er sagt dazu, ein paradoxes Ergebnis. Ich meine, dass es sich hier um einen amerikanischen Präsidenten handelt, brauche ich hoffentlich nicht dazu zu sagen. Also nochmal, ein paradoxes Ergebnis. Während Unschärfe zur Mustererkennung führt, gibt die noch so detaillierte Betrachtung der vorhandenen Quadrate nichts Vergleichbares her. Man kann zwar die Anzahl und Größe der Quadrate messen, die Abstufungen der Grauwerte bestimmen und entsprechende Tabellen anfertigen. Für die Erfassung eines Systems ist dies die falsche wissenschaftliche Methode, die auch dadurch nicht richtiger wird, dass man sie mit besonderer Akribie betreibt. Um die Wirklichkeit des Ganzen zu erfassen, genügt es nicht, nur die Details aufzunehmen. So erfahren wir zwar sehr viel über diese Details, aber nichts über das System als solches. Wir müssen schon die Details auch miteinander verbinden. Und genau das geschieht, sobald man das Bild undeutlich wahrnimmt. Die Trennlinien verschwinden, wenn man die Augen zusammenkneift, schlecht sieht und die Brille runternimmt, ähnliches. Erst wenn das Bild unscharf wird, treten die Details zurück und dafür treten die Beziehungen zwischen ihnen stärker hervor. Statt waagrechte und senkrechte Linien und Sprünge von Grauwerten werden nun auf einmal Kurven und Flächenverhältnisse gesehen. Die Fähigkeit zur Mustererkennung wird aktiviert, sodass das Ganze in den Vordergrund rückt. Ja, ich hoffe, es gelingt, wenn man die Augen zusammenzwickt oder halt das Glück hat, Brillenträger zu sein, dann kann man sie einfach runternehmen und sieht unscharf und damit vielleicht ein bisschen deutlicher als zuvor. Gut, danke. Danke. Danke.